Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das rechte Verstehen für Gottes Wort beten. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Amen. Guggemuhl. Eine Aufforderung, die mich aufhorchen und aufblicken lässt. Es ist eine Aufforderung, die meist ganz plötzlich kommt, mitten im Geschehen. Vielleicht sogar dann, wenn ich gar nicht damit rechne. Und sie lässt mich nicht zögern, zu reagieren. Ich schaue auf, ändere meine Blickrichtung und suche erwartungsvoll mit den Augen nach dem, was ich denn sehen soll. Siehe oder schau nur, das erregt nicht nur bei kleinen Kindern Aufmerksamkeit, so nach dem Motto, schau mal, was ich Feines für dich habe, sondern auch bei uns. Und auch unser Predigttext lässt uns aufhorchen, denn er beginnt genau mit dieser Aufforderung. Und so lesen wir in Jesaja 42 die Verse 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien, noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die, die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe es denn aufgeht, lasse ich's euch hören. Der Herr segne an uns dies sein Wort. Amen. Das Siehe hier im Text, das wirft gleich mehrere Fragen auf. Worauf bezieht sich denn dieses Siehe? Was gibt es denn überhaupt zu sehen? Siehe, das ist mein Knecht. Eine Aufforderung, eine Verkündigung, die nicht alltäglich ist. Wer soll denn diesen Knecht sehen? Ist diese Aufforderung den Israeliten gesagt? Siehe, das ist mein Knecht. In welchen Alltag, in welche Situation sprechen diese Worte damals und wem galten sie überhaupt? Die Babylonier hatten Jerusalem zweimal angegriffen. Und beide Male hatten sie Teile der Bevölkerung gefangen genommen und verschleppt. Unter anderem auch die Königsfamilie. Ein Großteil der israelischen Bevölkerung befand sich nun im babylonischen Exil. Stadt und Tempel in Jerusalem waren völlig zerstört. Die Verschleppten hatten sich nach all den Jahren gut mit ihren neuen Lebensumständen arrangiert und erlangten teilweise sogar großen Wohlstand. Sie hatten eine neue Heimat. Wem also galt die Verheißung aus unserem Predigttext? Hatte denn die jüdische Bevölkerung im Exil eine Verheißung des Gottesknechtes überhaupt nötig? Hatte sie einen Menschen nötig, der die Gesamtsituation verbessern würde? Diese Heilsworte, genauer diese Verheißung, erreicht die Israeliten in zweierlei Situationen. Zum einen gelten diese Worte den ersten Verschleppten, die im Exil wie auf gepackten Koffern sitzen. Sie denken, es geht sicher bald wieder zurück. Doch dann erreicht sie die schockierende Nachricht von der Zerstörung des Tempels und von der Zerstörung Jerusalems. Für die Menschen, die sich noch in Jerusalem befinden, ist das ebenfalls ein tragisches Ereignis. Und in dieser Situation bricht für das Volk vor Ort und für das Volk im Exil eine Welt zusammen. Und es ist wie am Boden zerstört. Jetzt brauchen sie eine Zuversicht, eine Perspektive, etwas, worauf sie hoffen können. Zum anderen sollen diese Worte aber auch hoffnungsweckend für die später Heimgekehrten sein, als das Exil aufgehoben ist. Diese stoßen in der alten Heimat auf nichts und stehen vor einem absoluten Trümmerhaufen. Da war keinerlei Infrastruktur und sie mussten von null anfangen. Der Ausbau der alten Heimat, der sollte Jahrzehnte dauern. Die Verheißung Jesajas spricht also in verschiedene Situationen. Und das nicht nur damals zur Exilszeit des jüdischen Volkes. Sie spricht noch heute in die verschiedenen Lebenslagen der Menschen hinein. Die Israeliten erreichte die schockierende Nachricht. Auch wir kennen das Gefühl, wenn uns eine furchtbare Nachricht erreicht und uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Nachrichten aus der Welt oder privat, die einem den Atem nehmen. Die Israeliten stehen vor den Trümmern Jerusalems und des Tempels. Wie viele Menschen gibt es heute, die vor den Trümmern, vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens stehen? Da ging eine Firma den Bach hinunter, oder man verlor eine Arbeitsstelle. Da machte ein Streit Beziehungen kaputt. Da starb ein Mensch, der mein Lebensinhalt war. Da stellte eine Krankheit plötzlich mein ganzes Leben auf den Kopf. Die Israeliten standen vor dem Nichts. Sie fühlten sich in Anbetracht des schier unmöglichen Wiederaufbaus leer und handlungsunfähig. Wie oft fühlen wir uns handlungsunfähig, wenn die Arbeit über den Kopf wächst? Wann fühlten wir uns schon leer, wenn wir plötzlich allein klarkommen mussten? Wann fühlten wir uns ausgebrannt, wenn wir das Gefühl hatten, ständig gegen Mauern zu rennen? Wann waren wir geknickt oder fast wie gelähmt, wenn wir unser Leben völlig neu strukturieren mussten, vor neuen Aufgaben standen. Die Israeliten, sie waren sicher tosend wütend auf die Babylonier und klagten Tag und Nacht über die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren war. Wie oft bringt uns die Ungerechtigkeit in der Welt schier zum Verzweifeln? Und wie oft fühlte ich mich schon ungerecht behandelt? Es gibt Situationen im Leben, die mir manchmal fast das Rückgrat brechen, die mich in die Knie zwingen und die mich ausbrennen. Und sicher komme ich dann auch an die Grenzen meines Glaubens. Wenn belastende Situationen länger anhalten oder sich häufen, dann gerate ich schon mal ins Zweifeln. Wenn ich bete und bete und habe das Gefühl, es kommt bei Gott nicht an, dann kann mein Glaube ins Wanken geraten. Und in all diesen Situationen spricht Gott uns an. Siehe, hebe deinen Blick auf. Schau weg von dem, was dich kaputt macht. Und schau auf mich. Siehe, ich habe das, was dich befreit. Gott, er sieht mich in meiner Situation und er sieht, was mich beschäftigt. Und das ist ihm keineswegs egal. Er kommt mir entgegen. Und er kommt nicht mit leeren Händen. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Dieser Auserwählte Gottes ist für uns Christen Jesus, Gottes Sohn, auf dessen Ankunft wir Advent für Advent warten, dem wir Advent um Advent den Weg bereiten. Er kommt zu uns, in unser Leben, in unsere Situation und tritt für uns ein. Durch seinen Sohn handelt Gott in unserem Leben. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wenn ich auf Jesus vertraue, wird er mich wieder aufrichten. Er wird nicht zulassen, dass ich völlig zerbreche oder mein Lebensmut oder gar mein Glaube vollkommen erlischt. In Anbetracht manchen Elends scheint dies sehr leicht dahergesagt. Es gibt Menschen, die sich trotz der Hinwendung zu Jesus nicht gestärkt fühlen. Sie kriechen weiter auf dem Zahnfleisch. Sie brennen in ihrer Depression mehr und mehr aus. Ihre Krankheit beugt sie täglich mehr. Das Mobbing auf Arbeit lässt sie trotz stetigem Gebets mehr und mehr resignieren. Die Firma geht weiter den Bach hinunter, die Familie bricht weiter auseinander, ihr Lebensmut ist bis auf den klimmenden Docht heruntergebrannt. In derartigen Situationen sehe ich nicht das Licht am Ende des Tunnels. Ich verharre im Dunkeln. Ich fühle mich gefangen. Gefangen im System, gefangen in meinen trüben Gedanken, gefangen in meiner Traurigkeit. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und doch laufe ich weiter gebückt und doch sind mein Willen und mein Rückgrat gebrochen. Und doch bin ich weiter nur ein kleines Klimmen. Und doch scheint mir das letzte Fünkchen Hoffnung bald zu erlöschen. Genau so wird es auch den Israeliten damals gegangen sein. Selbst die verheißenden Worte Jesajas waren ihnen kein Trost. Und sie warteten und warteten auf den, der sie aus den Trümmern befreite. Ihnen die Augen für einen neuen Weg, für eine bessere Zukunft öffnete und sie hoffen ließ. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er wird nicht schreien noch rufen. Seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Wenn wir auf Gottes heilvolles Handeln in unserem Leben hoffen wollen, dann können wir nicht nur hoffen auf ein gewaltiges Brausen, das plötzlich alles auslischt, was mich lähmt oder kaputt macht. Wir können nicht darauf hoffen, dass Gott plötzlich einen Schalter umlegt und plötzlich ist alles wieder gut. Sicher gibt es das, diese plötzlichen Wunder, die uns auch heute noch begegnen. Aber es gibt auch das andere, das Warten, das Ausharren. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Gott handelt oft im Stillen und er ist treu. Sein Sohn, dessen Weg gezeichnet war von Ablehnung, von Verleugnung, Provokation und Verurteilung und dessen Weg sichtbar und unausweichlich dem Tod entgegenging, und am Kreuz endete, und der alles still erduldete. Dieser Sohn Jesus Christus ist auf dem Weg, den ich gehen muss, und sei er noch so schwer, treu an meiner Seite. Still geht er neben mir her und führt mich, manchmal ohne, dass ich das spüre. Ich mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Vieles lichtet sich durch sein stilles, aber stetiges Eingreifen erst nach und nach. Das Licht am Ende des Tunnels, es wird nur langsam größer. Das Feuer meines Glaubens beginnt ganz langsam und stetig wieder aufzulodern. Die Mauern aus Angst, Sorge, Ungerechtigkeit, Streit, sie brechen oft erst nach und nach auseinander. Und langsam, Stück für Stück fällt von mir ab, was mich gefangen nimmt und lähmt. Und oft sehe ich erst im Nachhinein, im Rückblick Gottes Handeln. Denn oft handelt er anders, als ich mir das vorstelle. Und in meiner lähmenden Situation bin ich dafür blind. Doch ich darf darauf vertrauen, dass er mir die Augen dafür öffnen wird, sein Handeln zu erkennen. Und dann wird er mich wieder mitten im stetigen Lauf des Lebens auffordern, den Blick zu heben. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch auch Neues. Ehe es denn aufgeht, lasse ich's euch hören. Wieder dieses Siehe am Ende unseres Predigttextes. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Schau doch auf dein Leben und erkenne. Guck nermol richtig hier. Ich habe versprochen, bei dir zu sein, und das war ich auch. Ich habe versprochen, dir zu helfen, und das tat ich auch. Ich habe versprochen, dir den Weg zu zeigen, und ich führte dich auch. An dieser Stelle ein kleines Beispiel aus meiner Jugend. In der 7. Klasse wechselte ich aufs Gymnasium und kam in einen festen Klassenverband, der dort schon seit der 5. Klasse existierte. Und ich kam da quasi so als Fremdkörper rein. Und ich fühlte mich nicht nur wie ein Außenseiter, ich war es auch. Ich war ein A-fach gestricktes Madel, wo immer so gerett, wie mir der Schnabel gewachsen war. Und in Johanngeorgenstadt, in der Stadt, sprach man feines Hochdeutsch. Ich bin also dort dichtig aufgefallen. Und ich war ganz anders als so 90% meiner Mitschüler. Die waren eben alle durchgestylt, immer aufs Äußere bedacht, wie gesagt, Hochdeutsch sprechend. Und ich war halt so ganz anders. Und ich habe mich dort stets so unwohl und belacht und auch nicht ernst genommen gefühlt. Keiner gab sich groß mit mir ab. Und auch mein Glauben, der mir wichtig war und den ich auch bezeugte, der wurde von den anderen so ein bisschen belächelt. Na, die mit ihrer Kirche. Mein Selbstbewusstsein, das sank. So weit, bis es ganz am Boden war. Selbst wenn mich der Lehrer ansprach, da bin ich knallrot geworden und dachte mir nur so, wo ist das Loch, in dem ich verschwinden kann? Ich hatte in meiner Klasse so 3 bis 4 Gleichgesinnte, denen es so ein bisschen ähnlich ging, und die machten das Ganze wenigstens so halbwegs erträglich. Der Schock, der kam dann mit dem Wechsel in die 11. Klasse. Denn mit der 11. Klasse begann das Kurssystem und da wurden sämtliche bestehende Klassen noch mal so richtig durchgewühlt, je nachdem, welchen Leistungskurs man wählte. Und es kam, wie es kommen musste. In meinem Kurs hatte ich niemanden, aber auch wirklich niemanden von diesen 3 bis 4 Gleichgesinnten. Ich war völlig allein und völlig fertig. Wie oft hatte ich für mehr Selbstbewusstsein gebetet und jetzt hat es in der 11. Klasse nochmal so einen richtigen Schlag ins Genick gekriegt. Am 2. Schultag der 11. Klasse saß ich völlig geknickt in der Pause an meinem Platz und ich hatte so ein kleines blaues Notizbüchlein statt eines Hausaufgabenheftes und in diesem Notizbuch stand für jeden Tag die Losung. Und an diesem Tag schlug ich die Losung auf und las plötzlich aus Psalm 71: Du holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Welch eine Zusage, als wäre das an diesem Tag nur für mich geschrieben worden. Das erbetene Selbstbewusstsein, die Annahme durch die anderen, die habe ich trotzdem nie erfahren. Aber ich hatte eine Banknachbarin und die wurde mir zur besten Freundin. Gemeinsam leiteten wir bis zur 12. Klasse den Schülerbibelkreis an unserer Schule. Und auch die Gemeinde zu Hause, die wurde mir mehr und mehr zur Heimat. Hier durfte ich wachsen, hier durfte ich mich einbringen. Hier erkannte ich neue Gaben und fand Aufgaben, die mir lagen. Und irgendwann wusste ich, hier ist mein Platz. Hier in der Gemeinde muss ich mich nicht behaupten. Hier darf ich einfach ich sein und mit an Gottes Reich bauen. Hier bringt mich keiner mehr fort. Deswegen bin ich auch heute noch in einem Stock. Meine Mama muss auch mit hart ziehen. Ich bin nicht mit noch Bayerfeld. Hätte Gott anders an mir gehandelt, Wäre ich von meinen Schulkollegen geachtet gewesen und hätte gestrotzt vor Selbstbewusstsein, ich glaube, ich stünde heute nicht hier. In Anbetracht mancher Not, manchen Elendes, die Menschen durchleben müssen, ist das vielleicht kein gut gewähltes Beispiel. Aber es zeigt, dass Gott mit seiner Hilfe bei uns ist und dass er uns trägt und dass er an uns handelt, auch ganz anders, als wir das oft denken und hoffen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns sieht, dass er alles sieht, was uns bewegt und uns umtreibt. Und wir dürfen ihm vertrauen und darauf trauen, dass er in unserem Leben wirkt, dass er uns nicht zerbrechen lässt und die Flamme unseres Glaubens nicht auslöschen lässt. Und das wird auch in Zukunft so sein, und zwar bis in alle Ewigkeit. Bis hin in die Ewigkeit, die uns dank der Heilstat Jesu geöffnet ist. Und dort werde ich nicht erlöschen, dort werde ich das ewige Licht schauen. Dort werde ich nicht zerbrechen, dort werden all meine Gebrechen heil. Und bis dahin wollen wir uns seiner Führung anvertrauen und uns seiner Hilfe gewiss sein, wenn der Weg auch manchmal ausweglos scheint. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.